Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 77. Ich freue mich, ein bekanntes Gesicht wiederzusehen. Wir haben ganz lange nicht gesprochen. Der Tobi ist da. Los geht's. Hallo Tobi.
Hallo Dennis.
Tobi, ich habe gerade schon gesagt, du bist ein bekanntes Gesicht. Wir sehen uns leider jetzt nicht in Real Life, das wäre noch schöner, aber remote sozusagen. Du bist ein begeisterter Podcast-Hörer, was mich immer total freut, weil du jemand bist, der mal kommentiert und so sagt, so hier die Folge hast du dir angehört und so weiter und so. Und uns verbindet noch mehr, weil, ich sag das mal direkt am Anfang, wir beide haben zusammen studiert. Wir sind mal auf dem Weg gewesen, Pastoren zu werden und sind es dann auch tatsächlich geworden mit vereinten Kräften. haben uns dann, wir haben immer gut Kontakt gehalten. Allerdings ganz anders, als die Leute denken. So ein bisschen so, wie ich das auch mit manchen Menschen habe, nämlich, dass man nicht alle drei Wochen sich mal trifft und klönt, sondern dass wir uns hier und da mal austauschen. Wie geht's dir eigentlich und was machst du eigentlich? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, du bist irgendwie überall und nirgends gewesen, hast ein sehr spannendes Leben aus meiner Sicht und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ey, eigentlich musst du mal in der Folge kommen und wir müssen mal reden über dein Leben, wie das gelaufen ist, was ist aus deinem Glauben und wie geworden, und das passiert heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist und meine erste Frage an dich ist natürlich, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Bier.
Punkt, ja. Ich habe mir schon gedacht, dass das sehr einfach wird. Hast du ein spezielles Bierchen, was du gerne trinkst?
Wenn ich in Deutschland bin, im Norden, ist es Dithmarscher.
Okay.
Dithmarscher, Urtyp. Nicht sehr das gut. Andere, Urtyp, ja.
Nicht das andere. Okay. Ja, sehr gut. Aber wir treffen uns jetzt früh am Morgen. Ich habe mir einen Kaffee geholt und hoffe, dass du gut.
Ich habe noch kein Bier, nein.
Ach so. Du hast noch kein Bier. Ich hoffe, dass du gut versorgt bist mit Getränken.
Ja, ich habe auch einen Kaffee.
Prost. Ja, sonst hätten wir vielleicht eine andere Folge. Aber schauen wir mal. Das Spannende an dieser Folge ist tatsächlich, dass wir uns ausgetauscht haben über Messenger und überlegt haben, wie wir miteinander hier zusammenkommen. Aber wir wissen gar nicht gerade so viel übers Lebensupdate, können uns jetzt gegenseitig befragen und da freue ich mich total drauf. Bevor wir so ein bisschen einsteigen, so inhaltlich, mal kurz zu dir. Wenn man dich fragen würde, was bist du eigentlich alles, dann kann man sagen, da sind viele, viele Berufe da. Also würde ich jetzt sagen, du warst mal Soldat. Hast du mehr als die Grundausbildung gemacht?
Ja, den Grundwehrdienst, ne?
Grundwehrdienst,
okay. Aber dann lange, lange überlegt, ob ich da nicht doch noch länger bleibe. Ich fand den Laden irgendwie gut, ja.
Okay. Du bist aber dann von da aus zur Bank gegangen, was ja nahe liegt, ist ja klar.
Ja, genau.
Wenn man überlegt, dann zur Bank. Dann hast du Theologie studiert, bist Pastor geworden. Dann bist du Seemannsdiakon geworden. Dann hast du in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Dann hast du mir gesagt, da habe ich Fragen, Unternehmensberatung, Tauchlehrer, Cruise Director, das finde ich auch sehr spannend, ganz geil, was du da gemacht hast, Wasserbau, Hausmeister und Heizung, Sanitär.
Chronologisch jetzt nicht ganz, das war noch wirrer und teils zeitgleich alles, okay. aber das ist es so, ja.
Okay, meine Frage an dich ist, bist du irgendwo angekommen, würdest du sagen, ich bin Punkt, Punkt, Punkt?
Beruflich? So, ja. Oder? Nö, das nicht. Also das war ein bisschen mein Ziel so eigentlich, dass ich mal was finde, wo ich jetzt sage, ach ja, da stehe ich jeden Morgen für auf und finde das gut. Und das hätte ich eigentlich auch ein paar Mal schon gefunden. Aber gerade so, wie sagt man das als Überbegriff, NGO-Management. Ja. Das ist ja immer irgendwie förderabhängig und dann geht das mal ein Jahr oder drei und dann ist das Geld wieder nicht da und dann gibt es mal Neues, aber da ist dann ein Jahr zwischen, bis Neues kommt, dann muss man den Beruf wechseln oder sowas. Ja. Da hätte es ein paar Jobs gegeben, wo ich gesagt hätte, jo, da bleibe ich. Aber aktuell bin ich noch nicht angekommen.
Nee. Okay. Und ich habe mich auch gefragt, ist bei diesen Sachen etwas dabei, was du als Kind werden wolltest?
Nee.
Was wolltest du als Kind? Als
ganz lange Feuerwehrmann, weil mein Vater Feuerwehrmann war bei der Bundeswehr allerdings. Und wir hatten mal so Brände in der Straße, weil war so mit Reetdachhaus und so. Ja. Ne? Die brennen ja immer so doll. Und dann war da alles voller Feuerwehr und das hat geblinkt und war laut. Und das fand ich geil. Ja. Aber das ist es jetzt so denn nicht geworden. Kommt ja vielleicht noch.
Ja, das stimmt. Könnte noch werden. Aber wobei, wenn du dann zum Bund gegangen bist, das ist ja in der Nähe vom Papa dann gewesen. So.
Ja.
Sag mal, wenn du, also beschreib mal, wie bist du denn groß geworden? Also was wäre wichtig zu wissen, wenn wir jetzt in deine ganzen Berufe reingehen, für deinen Hintergrund zu wissen? Man hört raus, dass du aus dem Süden von Deutschland kommst.
Ja, auch wegen meines heißen Temperamentes. Da ja, genau. Gehen auf die Pferde mit mir durch.
Das ist ganz leicht zu erkennen, ja.
Ja.
Nein, aber erzähl mal, wie bist du groß geworden?
Ich bin im Hintergrund. Im Herzen Schleswig-Holsteins bin ich groß geworden, in Rendsburg, da wo der Nord-Ostsee-Kanal ist. Es gab, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, längste Rolltreppe der Welt, längste Sitzbank der Welt. Das, daher kennt man es wahrscheinlich aus Funk und Fernsehen. Ja. Ansonsten ist das so 80.000 Einwohner, Nest, Kleinstadt, kann man gut drin aufwachsen. Mit Angeln und Ostsee 20 Minuten, Nordsee eine Stunde oder so. Viel am Strand gewesen, viel geschnorchelt. Das hat vielleicht schon den Weg zum Tauchlehrer dann irgendwie vorgezeichnet. Mit blauen Lippen, nein, ich will noch nicht raus, so ich kann noch. Genau. Auch ja. Mit so Sachen wie, da waren wir echt noch Kinder, so Kinderschlauchboote, drei Jungs rein und dann Tauchexpedition mit Schnorchel und Maske und ein Jutesack voll Steine. Ja. Mit einem Band dran, dann konnte man sich nämlich an dem Jutesack festhalten, über Bord springen, dann zieht einen der Sack Steine natürlich runter und damit man den Sack Steine wieder hochkriegt, ist da halt eine Schnur dran, dann kann man die wieder hochziehen. Und da haben wir echt wilde Sachen gemacht, das würde ich jetzt so gar nicht mehr, wenn ich Kinder sehe, die das machen, wäre ich unruhig, aber da ging das. Wir sind doch immer recht weit rausgepaddelt. Vielleicht hat das gar keiner so gesehen. Ja, das
für alle, alle jungen ZuhörerInnen, don't do this at home.
Ja, auch an nicht einen Schnorchel mit einem Gartenschlauch verlängern. Daran kann man sterben.
Genau. Bei diesem Stunt waren Professionelle beteiligt. Ja, okay. Aber stimmt, es könnte schon so ein kleiner Hingucker oder so ein kleiner Hinweis sein auf später. Du bist ja dann trotzdem irgendwann im Theologiestudium gelandet. Wie kam das denn?
Ja, da war viel zwischen. Ich habe irgendwann hier Grundschule, Realschule denn und Realschule war zu Ende. Ich wusste nicht, was ich werden sollte. Und dann bin ich einfach weiter zur Schule gegangen, weil ich dachte, das kriege ich hin. Und das schiebt auch die Entscheidung, was man jetzt werden soll, nach hinten. Yeah. Bin ich auf die Fachhochschule Wirtschaft gegangen, weil, ja, weiß nicht, hatte ich Bock drauf. Und da bin ich dann aber, eigentlich waren 3 Jahre vorgesehen, aber dann hatte ich nur 2 gemacht. Und im zweiten war ich auch oft gar nicht so da. Dann hatte ich lieber ausgeschlafen oder andere Sachen gemacht. Yeah. Und studieren wollte ich ja eh nie. Und habe dann rausgefunden, man kann mit Fachabi abgehen, ohne Prüfung ablegen zu müssen. Oh. Und das fand meine Lehrer dann auch gut. Und bin dann unmittelbar gleich, 18 Jahre oder was, war ich da alt, zum Bund gegangen.
Ja.
Erst nicht. Erst wollte ich Zivildienst machen. Ich hatte auch schon tolle Stellen ausgeguckt. Ja. Bisschen weiter weg, nett, nichts zum Tod machen, was zum Erleben so. Und dann war ich da bei der Musterung und dann, ja, ach so, verweigern. Ah, und dann musste man ja so einen Text schreiben, wo man dann erklärt, warum man auf keinen Fall da mit der Waffe in der Hand jetzt Dinge machen kann. Ja. Und da bin ich drauf gestolpert. Ich so, ja, nee, ich kann Ihnen jetzt hier was vorlügen. Stimmt aber gar nicht. Und dann habe ich meinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen zurückgezogen und ein paar Tage danach einen Anruf bekommen. Und so, ja, Herr Kalt, Sie haben ja den Antrag aus Gewissensgründen zurückgezogen. Da haben Sie sich ja vertippt. Ich sagte, nee, ich habe das genau so gemeint. Ach so, ja, dann bin ich da hingegangen.
Ach, verrückt.
Ja, und war, also ich fand es gut.
Aber das heißt, du hast dich da schon mit dieser Frage auseinandergesetzt, würde ich tatsächlich an der Waffe dienen? Und deine Antwort war, ja, ich würde.
Ja.
Okay, und dann hast du ganz authentisch und ganz, wie sagt man, integer das gemacht und so. Und dann haben sie gesagt, ah ja, also wer der erst so sagt, dann
ja, nochmal. Genau. Da hatte ich aber schon eine Ausbildungsstelle bei der Bank. Mhm. Und habe dann auch dazu gleich gesagt, ich komme zum Bund gerne, ja, mache ich, aber es müsste jetzt irgendwie auch schnell gehen, denn Ausbildungsbeginn ist 1.8. Das und ging dann auch schnell. Und zur Bankausbildung bin ich gekommen durch diese Computer, die beim, da hieß das noch Arbeitsamt, standen. Was soll ich werden? Und dann klickt man da so rum und dann kriegt man so einen Zettel. Wenn man was mit Tieren machen will, steht zum Beispiel Schlachter drauf und so. Und bei mir stand drauf irgendwas mit Kaufmann. Und dann habe ich geguckt, wer verdient denn am meisten. Das war Versicherung und Bank. Mhm. Versicherung wusste ich, oh nee, das ist viel mit Verkaufen und Provision und nehme ich halt Bank.
Ja.
Dann habe ich mich da beworben und habe ich die gekriegt. Ja.
Geil, ich weiß das auch noch. Im BITS, im Berufsinformationszentrum.
Genau. Ja, das gibt's auch immer noch. Das habe ich jetzt beruflich manchmal mit zu tun, ja.
Ich höre auch immer noch Leute, die da vor dem Computer sitzen und dann irgendwie sich kaputt lachen über die Vorschläge. Aber ich sag mal so, es ist halt wenigstens ein Vorschlag, ne? Also man hat wirklich mal eine Liste in die Hand gedrückt, das ist doch ganz gut.
Ja, genau.
Okay, aber das heißt, warte mal, jetzt muss ich noch mal eben kurz gucken, war das dann die Ausbildung, war das vor oder nach der Grundwehrausbildung?
Ich habe Bundeswehr und dann kam die Bankausbildung.
Ah, ja, okay. Okay.
Da habe ich recht schnell gemerkt, es geht doch auch viel um Geld.
Ja.
Und das fand ich gar nicht so interessant.
So, aha, okay.
Mit Zahlen und ach. Und ich mochte aber am Schalter sein, gerade in den Dorffilialen und so. Mhm. Weil da ist ja dann immer Überraschung, die Tür geht auf und irgendjemand ist da.
Der Bankräuber.
Manchmal weiß man schon vorher, weil ein großer Trecker auf den Parkplatz gekommen ist. Und geruchlich konnte man einige schon wahrnehmen, weil die dann halt doch mit Tieren arbeiten. Und dann ist man da so und macht irgendwas, was die denn da wollen und so. Das Zwischenmenschliche fand ich interessant, okay, weil es dann ja auch nicht nur lustig und ich habe viel Geld, sondern ist ja auch dann, der Monat ist noch so lang und ich habe kein Geld mehr oder meine Karte ist gesperrt, warum denn bloß? Und dann kann man nachgucken und den Grund ermitteln und sagt, da ist ja noch ein bisschen was offen und so. Ging schon ein bisschen in den seelsorgerlichen Bereich manchmal. Und auch hier Vermögenskundenberatung und so habe ich mir angeguckt. Ich dachte, ja, das ist tatsächlich eine beratende Tätigkeit, die weit über Finanzielles hinausgeht, weil die so ein, ist natürlich auch ein bisschen Verkaufstaktik, so ein bisschen Beziehungen da aufbauen und ach, wie geht's denn den Kindern und lebt der Hund noch und oh ja, die Blumen im Garten, ich habe doch da mal was finanziert, wie ist denn das geworden, ach toll. Und dann verkauft man denen noch mehr Sachen, aber dieses Beratende mit Menschen in Beziehung gehen, fand ich da auch interessant.
Wurdet ihr da und, geschult drin, also zu sagen Beziehungsaufbau und so, oder war das so?
Ja.
Ah ja, okay.
Ja, also jetzt auf der Ebene der Bank-Azubi noch nicht so stark, aber ich weiß, dass die mit größeren Kunden zu tun haben, die werden richtig geschult in neurolinguale Programmierung und so, okay. Wenn er nach rechts guckt und wenn er nach links guckt und wie das denn alles heißt und wie man sitzen muss und Körperhaltung und all diese Sachen, also hochgradig geschult ist das bessere Wort. Sehr geskillt sind die denn da unterwegs.
Ja, sehr geskillt, sehr gut. Ach krass, okay, ja, das sowas interessiert mich immer. Wann und wo passiert sowas? Dann irgendwann hast du gemerkt, okay, jetzt mache ich hier was seelsorgerlich. Eigentlich ist am Schalter viel cooler. Dich zieht's zu Menschen. Wie kommt denn dann das Theologiestudium da rein? Also wann hast du gedacht, ja, dann manipuliere ich Leute in den Glauben rein, das geht ja ganz
gut. Ja, schön ausgedrückt. Ja, das war ein längerer Weg. Ich habe die Bankausbildung bin ich beigeblieben, weil ich dachte, ich weiß eh noch nicht genau, was ich werden will. Mhm. Und die Bankausbildung finanziert mein Leben. So, das war, ich habe da schon alleine gewohnt und habe in der Gemeinde, also ich war immer auch in der Baptistengemeinde in Rendsburg, habe da mich viel eingebracht und das war in Ordnung. Auf 3 Jahre musste man sich dann ja auch gar nicht entscheiden. Und dann dachte ich nach der Bankausbildung oder als sie auf dem Weg war, abgeschlossen zu werden, ich gehe zurück zum Bund. Mhm. Die hatten gerade Tiger-Helikopter-Piloten gesucht. Damit haben sie versucht, die Leute zu ködern.
Ja.
Was man denn geworden wäre, sei mal dahingestellt. Aber das war so das Ding, mit dem geworben wurde. Und dann hatte ich gedacht, ja, oh, weiß ich jetzt nicht. So richtig durch die Gegend fliegen und auf Leute schießen ist ja irgendwie dann auch so eine Sache. Und dann war mir auch schon relativ früh klar, dass wir als Bundesrepublik Deutschland ja in einem Bündnis leben. Und wenn dann da irgendjemand irgendwie zu den Waffen ruft, dann müsste man da auch folgen. Und da hatte ich doch schon bei den einen oder anderen Bündnispartner auf der anderen Seite des Atlantiks so meine Fragen. Und dann habe ich gedacht, führen, leiten und ausbilden von Soldaten lasse ich mal. Mhm. Ich mache Führen, Leiten und Ausbilden von Gemeindemitgliedern. Yeah. Und das haben viele in meinem Umfeld auch bestätigt. Die sagten, oh, du wirst vielleicht nicht der typische Pastor, so, aber wir können uns das vorstellen. Und dann mach das mal. Und dann war wieder ich, der gesagt hat, ich guck mir das mal an in Elztal. Mhm. Dann saß ich da damals noch mit Stiegler. Ja. Stefan Stiegler. Ja, Stefan. Und der hat sich hat auch in die Hände geklatscht und sagte, ja toll, schon einen mit einer Ausbildung, der nicht so ganz von der Schule kommt, kannst gleich anfangen. Und weil da war auch die vor uns das Semester war noch nur so ein paar. Mhm. Irgendwie, da wollte er mich gern reinstecken und habe ich aber gesagt, nee, ich wollte das vorher noch mal ausprobieren. Ich will so ein Vorpraktikum machen.
Ja, okay. Ach, hast du von dir aus gesagt?
Ja. Ah, ja, ich wollte ein Jahr lang einen Pastor über die Schulter gucken, denn ich kannte eigentlich nur die Pastoren in Rendsburg. Wir waren nicht so überregional aufgestellt und dachte, das will ich. Und dann sagte er, ja, dann gucke ich mal. Dann habe ich einen Anruf bekommen von ihm und sagte, ja, da gibt es eine Gemeinde in Halberstadt, Sachsen-Anhalt, da könntest du hin. Und dann sage ich, oh, gucke ich mir mal an auf der Homepage. Habe da nicht gefunden, wer Pastor ist. Und dann habe ich da angerufen und sie sagen, ja, hallo, guten Tag, ja, toll, dass du kommst und so. Und ich sage, ja, aber wer ist denn bei euch Pastor? Nee, wir haben gar keinen. Ach so, das matcht jetzt nicht mit dem Wunsch, den ich geäußert hatte. Nö, aber wir haben andere. Also die sind in den Nachbarstädten da, die sind auch nett. Da kannst du ja mal zugucken. Und überhaupt, wer den Beruf machen will oder der, wie man dann spricht in der Szene ist, wer denn dazu berufen ist, der kann das ja auch einfach so. Okay. Ja gut, ich bin ein junger Mensch aus dem, da war noch Ost und West so ein bisschen stärker, aus dem Westen, der Banker ist. Ja. Und dann komme ich jetzt aufs Dorf, in die Kleinstadt, nach Halberstadt und soll da Sachen machen. Ja, dann habe ich das gemacht. Geil. Für ein Jahr. Und danach habe ich gedacht, wie das dann so ist. Weil ich glaube, ich brauche gar nicht mehr studieren. Geht ja auch so. Und die Gemeinde da sagt auch, nee, was willst du denn da hingehen? Da lernst du ja auch viele Sachen. Ah, viele hadern denn da ja mit ihrem Glauben und so. Lass das mal lieber. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nee, ich mache das. Ich will schon auch irgendwie... Ich hatte schon das Gefühl, es gäbe vielleicht mehr zu wissen, als ich da wusste. Und in dieser Hoffnung bin ich dann da hingegangen. Ja.
Sehr gut. Ja, ich weiß noch, wie wir da alle saßen und mit unseren unterschiedlichen Stories. Meine Story ist ja, dass ich auch in diesem Gespräch, auch mit Stefan Stiegler, unser damaliger Rektor und Alttestamentler, der... mit mir auch darüber gesprochen hat, wie viel Gemeindeerfahrung und so ich denn hatte. Und für mich war völlig klar, ich habe genug Gemeindeerfahrung. Ich brauche nicht so ein Praktikum und so. Was im Nachhinein, würde ich sagen, mein Glück war, weil ich in unserem Semester dadurch gelandet bin. Und sonst hätte ich nämlich noch ein Jahr gewartet und so. Und das ist irgendwie, das ist was ich immer noch gut daran finde. Andererseits habe ich gedacht, och, mir hätte das, glaube ich, ganz gut getan, auch nochmal irgendwo anders hin vorher und zu sagen, ach, so ist das und so weiter und so fort. Aber für mich passierte natürlich auch viel Change und das finde ich so spannend, wenn man sich an der Theologischen Hochschule bewirbt, dass man sich nicht nur einlässt auf eine gute Ausbildung, sondern auch irgendwie so sein Glaubenssystem und auch seine eigene Idee von Leben und was auch immer da noch mit einhergeht, was sich da alles verändert. Und eben Leute kennenlernt, mit denen das unglaublich viel Spaß macht, weil wir alle so unterschiedlich waren. Und dann sind wir in einem Semester gestartet, wir beide, wo außergewöhnlich viele Leute waren. Also vor uns ein Semester, wo, glaube ich, nur 6 Leute drin waren. Und dann das Semester, was, ich glaube, seit jeher eins der größten war. für eine Hochschule, ne? Und das war schon echt lustig, wie wir da alle in dem Raum saßen und alle unsere Geschichten erzählt haben und vor allem, und darauf will ich hinaus, alle überzeugt waren, ja, also wir wollen schnell in den Dienst, wir müssen nicht mehr so viel lernen. Wie verrückt es ist, dass man auch irgendwie so eine kleine Hybris damit hinbringt, weil wahrscheinlich so viele Leute einem vorher wirklich, ich sag jetzt mal, den Mut machen. Und
genau.
Genauso dieses andere Argument, so dieses, ja, er muss aber auch vorsichtig sein. Also die bringen dir ja auch Sachen bei, die das ins Zweifeln bringen und so. Einer der größten, Legenden würde ich jetzt nicht sagen. Es ist schon so, dass das hinterfragt wird, aber man stellt dann im Laufe des Semesters meistens fest, oder des Studiums meistens fest, eigentlich ist es eine gute Sache, dass viele Dinge mal hinterfragt werden. So, ne? Oder? Wie sahst du das?
Ja, man wird nicht dümmer davon, ne?
Ja.
Du warst vorher auch noch, du warst vorher noch in den USA, oder
ja,
nicht?
Ja, ich war richtig angehypt, im wahrsten Sinne, weil ich da
genau.
Baptistenpastor war, der, das war so eine 5000-Mann-Gemeinde und ich bin von diesem Erlebnis in den USA zu sein als Austauschschüler und dort bei einem Baptistenpastor zu sein und dort auch entschieden zu haben, ich werde jetzt Pastor, ähnlich eingestellt nach Elster gekommen und gedacht habe, also das ist hier echt nur eine Zwischenstation. Ihr könnt mir noch mal ein bisschen beibringen irgendwie. Ich hatte auch so die Idee, wenn ich in Elster aufhöre zu studieren, dann kenne ich den größten Teil der Bibel auswendig.
Genau.
So.
Ja.
Und wenn mich dann jemand fragt, werde ich sagen, ja, dazu gibt es einen Vers in so und so und so und so. Und manche Leute haben sich dann nach meinem Studium gewundert, dass ich Psalm 23 immer noch nicht auswendig kann irgendwie. Und ich sag so,
egal in welcher Sprache.
Egal in welcher Sprache sogar. Und das andere, was ich aber zu dem Psalm weiß, halte ich für viel hilfreicher. Ich kann denn die auch jetzt in Griechisch und Hebräisch übersetzen, aber naja, mal gucken, was wir daraus machen. So. Ja, und das fand ich irgendwie, ich fand das im Nachhinein so witzig und wenn man jetzt überlegt und wie gesagt Leute wieder trifft aus unserem Semester, wo die alle sind, was die alle machen, wie die sich entwickelt haben und so, was für ein krasser Ritt, den man irgendwie da miteinander macht und so. Sehr, sehr cool.
Ja.
Wir beide haben auch noch eine gemeinsame Leidenschaft, wissen, glaube ich, die wenigsten von mir zumindest irgendwie so. Wenn ich ganz viel Zeit habe und irgendwie in so einem Organisationssystem bin, wo man irgendwie Sachen feiert oder so, liebe ich das, so Videoproduktionen zu machen, kreativ zu werden und Events zu organisieren, wo man einfach witzig und Videos und Regie schneidet und so. Und das machst du auch voll, voll gerne. Das heißt, wir beide haben uns hingesetzt und den größten Teil von den ganzen Videos produziert, die dann irgendwie bei irgendwelchen Verabschiedungsfeiern und so gemacht wird. Und dadurch haben wir uns so richtig kennengelernt, ne?
Ja, ja, genau.
Ist das immer noch Leidenschaft bei dir? Machst du das noch?
Ja. Also ich muss auch echt oft an diese Zeit denken, wo wir die Videos in dem Studium gemacht haben. Mhm. Last Evening, Social Evening, so diese Dinge.
Ja.
Ist jetzt für Leute, die den Podcast hören, die jetzt nicht bei uns studieren, die wundern sich vielleicht, weil, ein Semester mit 6 Leuten? Und wenn das andere das Größte war, was je da war, wie viel waren das? 1000? Nein, es waren 26 oder so.
Ja, ja.
Es hatte, das ganze Campusleben hatte ein bisschen was von Klassenfahrt immer.
Absolut.
Fand ich. Und diese Videoschnittgeschichten war dann Klassenparty sozusagen.
Ja, genau. Und Last Evening, also Social Evening macht man nach dem Bachelor, zwischen Bachelor und Master, glaube ich. Und Last Evening ist sozusagen so die Abschlussfeier. Und damals war das alles noch so, das machen wir nur für uns und das ist geheim. Und heutzutage würde man ganz mutig behaupten, das ist Satire. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, so in dem Format oder so, aber wir waren ganz stolz drauf, dass wir mit unseren 20 Mann da einiges auf die Beine stellen konnten, weil wir natürlich, wir konnten ein Deko-Team, wir konnten ein Videoproduktionsteam, wir konnten ein Catering-Team aus unserem Semester formen und andere mussten das alles gleichzeitig machen. Und das hat ziemlich Spaß gemacht. Aber ziemlich Spaß gemacht, weil wir sehr kreativ geworden sind dabei und sich auszudenken, wie man dann DozentInnen und KommilitonInnen hochnimmt und wie man die dann irgendwie darstellt und so. Das war, das war cool.
Eine extrem hohe inszenatorische Fähigkeit im ganzen Semester und ja, Satire kann man, Flausen im Kopf, so.
genau.
Lümmelhaftigkeit. Ich würde Lümmel gerne gendern. Ich glaube, es geht nicht, aber nee, vielleicht reicht auch dieser Zusatz.
Ja. Ja, das stimmt. Ob man, du hast recht, ob man das Satire nennen kann, das müsste man auch nochmal
erörtern. Zum Teil einfach auch schocken und bitterböse Sachen da, aber so war es.
Ja. Ja. Man kann sich ja entschuldigen. Man kann sich entschuldigen.
Ja, genau. Björn Erhard hat das oft gesagt. Wieso? Man kann sich doch dann entschuldigen.
Das stimmt. Hat der, ich glaube, der hat auch den Satz bei mir geprägt, man kann lieber um Vergebung bitten, als um Erlaubnis zu fragen.
Ja, ja,
das habe ich genau. Von dem. Grüße, Biani. Ja, auf jeden Fall sind wir beide Pastoren geworden. Neben den Flausen im Kopf wollten wir dann irgendwann wirklich, wirklich, wirklich in Dienst. Und wie ging es für dich dann weiter?
Ich wollte eigentlich ab Monat 1 mit dem Studium aufhören.
Ja.
Weil erstmal wusste man ja schon alles, was man braucht. Ne? Man hat ja ein Jahr lang da ein tolles Praktikum gemacht und dann sich so mit Dingen wie Griechisch, Altgriechisch zu beschäftigen. Da wusste ich schon relativ früh, ich werde nie auf das Level kommen, dass ich den griechischen Urtext lese und dann drüber stehe. Diese Form ist besonders relevant, denn sie kommt im gesamten Neuen Testament nur dreimal vor. Zweimal kann man vernachlässigen, aber das hier dreht jetzt den ganzen Vers völlig auf den Kopf. Das hatte ich mir früh abgeschminkt und gedacht, okay, das ist eine wichtige Information, aber die gibt es auch in Sekundarliteratur zur Bibel, da kann man schon auch Bezug drauf nehmen, aber das würde mir eigentlich jetzt auch reichen. Und ja, dieses anstrengende, muss ja auch erstmal ein anderes Alphabet lernen und das war mir nix. Echt langweilig und hart.
Dann hatten wir Leute im Semester, die so, die sind da so steil gegangen drauf. Die meinten dann so,
ja, voll.
Lass uns mal einen Aoristenclub aufmachen.
Ja, ja. Ja. Oh, ich war bei Prost Tonteron stehen geblieben, weil das was mit Biertrinken zu tun hat. Also zilieren ließ.
Dann haben wir gestruggelt in Griechisch und es irgendwie über die Bühne gekriegt. Und dann kam Hebräisch.
Ja.
Das war die
maximale. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt es manchmal noch dicker.
Kommt von irgendwo ein Waffe. Ja.
Ja.
Okay, das heißt.
Ich wollte immer aufhören, weil ich dachte, das ist. Ich kriege das nicht hin, also, oder es kostet mich einfach so viel Lebenszeit und Anstrengung, dass ich denke, ne, und es gibt ja dann auch Möglichkeiten, in einer Gemeinde zu arbeiten, ohne so ein Theologiestudium, jedenfalls in unserer Kirche.
Ja.
Und für mich war das Studium eigentlich bis zum Bachelor ätzend. So, das fand ich nicht, systematische Theologie, was denn jetzt mal irgendjemand zu irgendeiner Zeit gedacht und festgeschrieben hat, das war überhaupt nichts für mich. Nachher, im Masterstudiengang fand ich es besser. Ja. Da konnte man Themen freier wählen, konnte man sich mit den Dingen beschäftigen, die einem wirklich irgendwie auf dem Herzen lagen oder interessiert haben. Das fand ich gut, die letzten zwei Jahre.
Ja.
So, das davor ätzend. Und dann hatte ich ja auch noch Entfernungsbeziehungen da zu meiner Freundin dann Verlobten, die in Osnabrück gelebt hat.
Ja.
Da habe ich mir den Stundenplan dann auch so gelegt, dass ich möglichst wenig in Elztal war.
Oh, das weiß ich noch, ja. Da warst du immer unterwegs.
Ja, montags hundefrüh los und dann möglichst schon Donnerstag weg. Und in der Zeit dann in Osnabrück auch arbeiten, denn diese ganze Hin- und Herfahrerei mit dem Zug. Da fuhr die Deutsche Bahn noch ganz verlässlich, fällt mir gerade ein. Das musste man Elztal, Osnabrück konnte man machen. Durfte man im Zug sogar noch rauchen? Ach, das waren die alte Zahlen. Aber da in Osnabrück war dann auch nicht so viel mit Lernen, sondern eher mit Arbeiten für die Tickets und da gemeinsame Zeit haben. Das fand ich auch blöd. Das war nachher auch im Master besser.
Ja. Ja, das stimmt. Ach, da hattest du auch echt zu tun, das weiß ich noch. Also zu tun mit dem Leben, so, ne? Das ist natürlich echt crazy.
Ja.
Okay.
Ja.
Also, auch wenn wir jetzt tatsächlich einfach die ganze Zeit über Elster reden könnten, was wir beide im Nachhinein positiv bewerten, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich glaube nicht, dass man dort manipulieren lernt, für alle, die es nicht gecheckt haben. Das war Satire.
Das Gegenteil ist der Fall.
Genau.
Ja.
wir haben das genossen und haben, also was heißt genossen, wir haben uns auch durchgearbeitet, aber wir haben am Ende festgestellt, sich dann zu beschäftigen, sich dann auf so eine Ausbildung auch irgendwie stellen zu können, das mir hat das sehr geholfen, auch für den Anfangs, für die Anfangszeit. So, und dann kommt irgendwann die erste Gemeinde. Und wie war das bei dir?
Na, die kam bei mir ja so schnell gar nicht.
Ja.
Studium war zu Ende, dann hat man gelernt, dass manipulieren, manipulieren geht, aber doof ist.
Ja.
Und man ist, ich bin extrem kritisch geworden bei allem, was Manipulation ist und bei allem, was irgendwie Leute in eine Richtung schubst, in die sie gar nicht wollen. Und wissenschaftliches Arbeiten hat man gelernt und so, das hat mir richtig was gebracht. Aber die Ehe ist kaputt gegangen. So. Und dann wollte ich eigentlich in den Dienst. Ich hatte schon eine Gemeinde, die gesagt hat, ja, mach dein Vikariat hier. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, ich mach das nicht. Mhm. Die hätten es gemacht. Und mir war das zu heiß. Also mit so einer zerbrochenen Ehe ist für mich auch ein ganzer Lebensentwurf irgendwie kaputt gegangen, wenn man jetzt die, wenn man denkt, mit der werde ich alt und das Leben sieht ungefähr so und so aus, dann verliert man ja nicht nur einen Menschen, sondern für mich war dann da irgendwie auch noch mehr zu regeln. Das wollte ich nicht noch in einem pastoralen Anfangsdienst dann erleben. Mhm. Und habe dann einen Kumpel angerufen, der eine Tauchschule hat und habe gesagt, ja, hier, ein Kumpel war der da noch nicht. Das war einfach einer, wo ich einen Tauchschein gemacht hatte das Jahr davor für irgendwie 4-5 Tage. Ich sage, ja, moin, hier ist Tobi. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, mit, ich sage, nee, die ist nicht mehr. Oh, ja, scheiße, das sah aber gut aus. Ja, dachte ich auch, aber war nicht. Kann ich bei dir mitspielen? Ich würde mal, ja, mach das. Ich sag, ja gut, mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen.
Nein, so war das. Du hast ihn angerufen und hast gesagt, ja, könnte ich kommen.
Ja.
Ach krass.
Und ich dachte, ich düdel denn da auf der Tauchbasis rum und mache so irgendwelche Sachen, so Sachen von A nach B, mal was reparieren oder ein bisschen Büro oder so. Aber dann sagte er, nö, das kriegen wir schon selber hin. Du sollst jetzt hier denn richtig mitmachen. Unter Wasser. Nur bin ich da hingeflogen am 1.4. Wurde da abgeholt von Mario, den habe ich erst vor kurzem wieder getroffen, allerdings in Indonesien. Und dann bin ich dahin und wollte 6 Monate eigentlich nur Auszeit machen und habe dann da Tauchen von der Pike auf gelernt und war dann nach 6 Monaten, ja, jetzt zurück nach Deutschland ist ja auch irgendwie, oh, weiß ich jetzt nicht, bin ich noch einen 7. Monat geblieben und dann habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt, weil die Saison dann im Mittelmeer auch endet. Das war dann irgendwie Oktober oder so und dann hatte ich einen Job angeboten bekommen im Oman.
Oh.
Dann auch tauchen. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, wo das eigentlich ist. Und dann bin ich da hingeflogen.
Könnte ich mein Hebräisch benutzen?
Nein. Ja, genau. Richtige Richtung, andere Buchstaben. Genau. Und je nach theologischer Auffassung auch eine andere Gottheit, die dahinter steckt.
Korrekt, ja.
Mit ohne Kinder, ja.
Okay.
Dann war ich da eine Weile und weil das alles so ein bisschen Wald und Wiesen war. Ich habe schon Tauchkurse gegeben und da Sachen gemacht, durfte das aber streng genommen gar nicht, weil ich noch gar nicht Tauchlehrer war. Dann habe ich in der Zeit im Oman gegen Ende mal geguckt, wo auf der Welt kann man eigentlich den Tauchlehrerschein am günstigsten machen. Und das war in Thailand, bin ich dahin geflogen.
Ja.
Bin da auch ein paar Monate geblieben. Und hatte dann endlich den Zettel für das, was ich eh schon die ganze Zeit gemacht habe.
Ey, das wusste ich gar nicht, dass du so weit und überhaupt geflogen bist. Ich habe dich immer bei deiner ersten Stelle so verortet.
Nee.
Ach,
nee.
Verrückt. Okay.
Vor ein paar. Von Thailand ging es dann nach Ägypten. Und da war ich dann, ich glaube, insgesamt 2,5 Jahre zweieinhalb in Ägypten. Dann bin ich noch mal zwischendrin wieder nach Spanien und dann war ich auch noch mal in Indonesien für 2 oder 3 Monate, weiß ich nicht genau. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich mein Vikariat machen. Und bin nach Flensburg gekommen, weil ein Freund von mir hier wohnt und der sagt, hier, wir suchen jemanden für Jugendarbeit.
Yeah.
Erstmal.
Yeah.
Und ich dachte mir, oh, das passt. Erstmal ist gut in meiner Situation. Ich muss erstmal gucken, ob ich denn wieder ein Leben führen kann und will, wo man Schuhe anhat. Mhm. So, und Socken und so sowas. Diese ganzen, und wo man jetzt dann eine eigene Waschmaschine besitzt und jetzt nicht mehr zwei Koffer oder Taschen hat, aus denen man lebt, sondern man muss ein Bett haben und einen Schrank und oh, die ganzen Sachen da. Finde ich heute noch irgendwie ätzend, aber so geht, ich habe mich dran gewöhnt. Ja. Und diese aus dieser, für kurz, wir brauchen jemanden für Jugendarbeit, ist dann tatsächlich das Vikariat entstanden. Mhm. Die haben gesagt, wir können uns das vorstellen, aber wir haben nur Kohle für eine 50%-Stelle. Mhm. Musst du gucken, ob dir das reicht oder ob du noch andere Sachen so dazu machst. Mhm. Und da kommt dann Hausmeister und Heizung, Sanitär und Wasserbau und sowas dazu, da hatte das die Anfänge. Nachher habe ich das zeitlich ein bisschen intensiviert, mhm. aber das habe ich daneben gemacht.
Ja.
Ja, und dann war Vikariat. Und da war das erste Mal, dass ich Studieren vermisst habe. Mhm. Und weil Flensburg ja die große Europa-Universität Flensburg beherbergt, ja. habe ich da tatsächlich regelmäßig noch Vorlesungen besucht in Pädagogik und Geschichte.
Oh,
und
echt?
Theologie habe ich, Ja, fand ich auch cool.
Cool.
Theologie habe ich relativ schnell aufgehört, weil das war mehr so, also da haben die Studierenden da so Zettel gekriegt mit der Mose-Geschichte drauf, als Comic. Mhm. Und sollten die in eine sinnvolle Reihenfolge liegen. Hatte nicht geklappt.
Okay. Ah ja.
Also insofern, dass Mose ist irgendwie dann, ja, mit Schilfkorb und da ist er dann geboren und dann irgendwann mal hier mehr geteilt und auf dem Berg und so, das haben die nicht hingekriegt, weil die Vorbildung nicht da war. Die kannten die Geschichte nicht.
Ja, ja, ja.
Und ich kannte die schon von Kindesbein an.
Ja.
Da habe ich dann gedacht, nee, das, also ich will, die sind nicht doof oder so. Die wussten es halt einfach nicht, weil die nicht christlich aufgewachsen sind oder das einfach vergessen haben. Und das war dann nicht so interessant für mich. Da habe ich mehr Geschichte studiert.
Mhm. Krass, ja. Ich würde mal, bevor wir, also deine Story ist noch nicht vorbei, aber hat sich dein Glaube, ich überlege gerade, wie ich frage, weil also ich gehe eigentlich davon aus, dass sich dein Glaube irgendwie verändert hat, das ist ja klar, da haben wir auch im Studium drüber gesprochen und so, aber hat sich dein Glaube in dieser Zeit, wo du so ganz anders kulturell und in Ländern unterwegs warst, hast du da dein Glauben irgendwie gleich gelebt oder gehabt oder weiterhin verändert? Wie würdest du das beschreiben?
Verändert hat er sich. Mhm. So, und von der Glaubenspraxis ist das jetzt schwierig, im Oman eine Baptistengemeinde zu finden. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, gar nicht gesucht.
Ja. Ja.
Christliches Leben weiß ich auch nicht, ob es da außer in mir stattgefunden hat. Mhm. Aber ich habe das schon ein bisschen als. Es gibt auch hier Bäcker und Tischler und Dachdecker, das sind vielleicht die bekanntesten, die auf eine Walz gehen nach ihrer Ausbildung. Mhm. Die verschiedene Länder bereisen, um zu gucken, wie wird ihr Gewerk da ausgeführt.
Ja.
Und so habe ich das bei mir auch wahrgenommen. Also jetzt nicht im Handwerk, sondern tatsächlich, wie glauben die Leute eigentlich woanders? Und das nicht aus einem Buch gelernt über, sondern als Arbeitskollegen. So, im Oman hatte ich gar keine Omanis als Arbeitskollegen, denn die arbeiten oft gar nicht so, sondern dann hat man Inder und Bangladeschis und Pakistanis oder ein paar Europäer auch dazwischen.
Ja.
Die arbeiten dann da. Das war interessant zu sehen, wie die arbeiten. Oder die Leute, die in dem Dorf da sind. Das sind Omanis, aber irgendwie ein bisschen anders eingestuft, weil die bis vor kurzem noch Beduinen waren. Andere Volksgruppe. Wie ticken die so? Was machen die so?
Mhm.
Oder ganz dicht auch in Ägypten. Mit den Kollegen. Ich war teils so weit weg in einem Hotel, dass ich die anderen nicht sehen konnte. Und der einzige Europäer am Standort, der da gearbeitet hat. Natürlich sind dann alle Kollegen Ägypter waren da. Und die meisten davon auch nicht koptische Christen, die gibt es da ja auch, sondern Moslems.
Ja.
Und da hat man viel Zeit auf dem Boden zwischen den Tauchgängen mit denen zu sprechen.
Ja.
Und ich habe nicht gesagt, ja, ich habe Theologie studiert, irgendwie so, sondern ich habe immer gesagt, ich bin Banker,
ja.
Weil ich das besser fand.
Ja.
Ich bin Banker und Christ, so nicht, ja, nicht ein studierter Professioneller,
ja, ja,
sondern einfach Tobi, der jetzt hier ist und mit euch lebt und arbeitet. Ja. Und dann haben wir viel über Glauben gesprochen, über Ethik, über die jeweiligen Bücher. Mhm. Und da haben die viel erzählt, was für weise Geschichten das gibt. Mhm. Und ich habe erzählt, was es bei mir so gibt. Fiel oft auf, wenn wir über Koranverse oder über Geschichten reden wollten, dann mussten die erstmal, da ist irgend so eine Geschichte. Und dann mussten die das rezitieren. Mhm. Und ein anderer musste zuhören und das dann übersetzen. Mhm. Vom Hocharabischen auf das Umgangsarabisch und dann ins Englische. Das war auch echt gut, dass wir viel Zeit hatten, weil das dauert.
Ja.
Ja. Und da waren die sich oft auch nicht einig, wie das denn jetzt noch war und so, aber das hat mir gut gefallen. Wobei wir jetzt weniger Texte verglichen haben als ethische Meinung, mhm, und wie man so lebt und, ja, so. Das fand ich gut.
Würdest du sagen, du warst in alledem als Pastor unterwegs?
Oh, das ist wahrscheinlich dann die Frage, was, also als Pastor, der jetzt da seine Schafe hütet, ja, ein bisschen, meine, schon, weil ich Chef war, also, mhm, ich hatte da eine Tauchbasis geleitet,
ja,
und man tut gut daran, wenn man dann als Europäer da ist, mhm, nicht der Hardliner-Chef, mhm, mit der Peitsche zu sein, das geht auch schief.
Ja.
Das klappt gar nicht, gerade nicht im Tauchen. Da muss man ein vertrauensvolles Verhältnis schaffen und Leitung anfangen als Dienst zu begreifen, der den Mitarbeitenden ermöglicht, ihren Dienst so gut wie möglich zu machen. So in der Freiheit, die sie können und brauchen, mit Grenzen schon. Das muss schon auch irgendwie was bei rauskommen, aber das war da nie das Problem. Die waren alle klasse. Und da war so ein bisschen pastoral, wenn man das so will. Ja. Seelsorge auch mal, dann stirbt mal einer, weil Bruder wird vom Skorpion gestochen. Das gibt's schon auch da in dem Landstrich. Aber jetzt nicht im Sinne von Predigten halten und sowas. Ne?
Ja.
Bisschen schon. Mhm. Auch mit den Gästen, weil das Thema Tod kommt doch auch oft auf, weil, ja, Wasser ist nun mal ein potenziell schlechtes Element, wenn man da als Mensch drin ist und dann auch noch unter Wasser ist. Mhm. Beschäftigt das viele,
ja,
gerade in den Anfängerkursen.
Ja.
Aber das war jetzt auch nicht, das ist nicht so schlimm, wenn du stirbst, kommst du ja im Himmel. Hier ist das Übergabegebet oder sowas. Das habe ich nicht gemacht.
Das hast du nicht gemacht.
Ah, ja. Das habe ich gar nicht gemacht. Nee.
Ja.
Aber die Frage mit, was kommt nach dem Tod und was kommt denn eigentlich in dem Leben, bis man dann tot ist, hat viele schon auch umgetrieben. Mhm. Ja.
Jetzt gäbe es bestimmt Leute, die sagen würden, aha, okay, aber du hast eine Ausbildung zum Pastor gemacht und bist dann in diese Länder gegangen. Also ist das was Missionarisches gewesen? Das ist nicht der Fall, ne? Sondern du hast gemacht, was dir so für die Füße fällt oder beziehungsweise auch, wo du ja auch manchmal gemerkt hast, naja, jetzt ins Vikariat kann ich nicht oder so. Aber hinter meiner Frage steckt ja auch diese ganz, ganz typische Frage, was ist Berufung? Berufung ist in unserer Kirche auch so ein Wort, was man relativ freimütig benutzt, in anderen Berufen irgendwie nicht so. Man meint damit ja irgendwie eine Leidenschaft oder manchmal auch eine von oben gegebene Aufgabe oder so. Was heißt für dich denn in deinem Leben Berufung?
Da habe ich mir oft einen Kopf drum gemacht,
ja? Ja.
Weil ich auch diese, wir hatten es kurz angeschnitten, die Gespräche, die wir als Studierende mit Stefan Stiegler hatten, mhm, mit Worf. Und dann haben wir uns ja irgendwann alle getroffen,
ja,
aber zu Studienanfang, und dann hat jeder seine Berufungsgeschichte erzählt. Mhm. So, und da waren ja dolle Geschichten bei und alle waren so dermaßen berufen in den Dienst des Gemeindepastors, das war ja schon unheimlich. Und mir hat nachher ein bisschen geholfen, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, es gibt Berufungen, die manchmal eine andere Konkretion erfahren. Mhm. So, das sind ja nicht Gemeindepastoren, sondern die arbeiten dann irgendwas anderes.
Ja.
Inwiefern das dann eigentlich eher ein bisschen ein Vertrösten ist und ein Glätten einer abgebrochenen Berufungsgeschichte, sei mal dahingestellt, aber ich habe mich schon irgendwie ein bisschen immer als Pastor gefühlt.
Ja.
Ohne jetzt typische Tätigkeiten auszuführen. Ich war als Christ unterwegs. Mhm. Und wenn ich das manchmal höre von Studierenden oder von anderen, dein Lebenslauf ist ja bunt. Das ist ja etwas ein bisschen unstetig und ein bisschen so. Du fragtest auch, was suchst du denn eigentlich und so, wo ich denke, na, wenn ich meinen Lebenslauf mit dem von dem Paulus vergleiche oder von irgendeinem Apostel, die waren ja auch mega unstetig. Die sind die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, haben mal ihren Mantel vergessen und wurde der gebracht und hier und da, die waren auch tierisch unterwegs. Jesus war auch tierisch und viel unterwegs.
Ja, voll.
Da ist mein Lebenslauf viel dichter dran, als jetzt jemand, der sagt, ja, ich war in Elstal, jetzt war ich 4 Jahre da, 10 Jahre da. Und so, ich toure durch die, ja, in Deutschland in der Christenbubble.
Ja, genau.
Ja, ich nicht.
Oder 16 Jahre, nee, Quatsch, nicht 16 Jahre, 14 Jahre in einer Gemeinde im Ruhrgebiet.
Ja, aber genau.
Finde ich einen guten Punkt, vor allen Dingen, das habe ich nämlich auch gedacht, als ich gemerkt habe, ich habe ganz viel Lust, mit dir eine Folge zu machen, liegt es ja daran, weil ich in meiner Wahrnehmung das so außergewöhnlich finde, dass du wirklich so rumgekommen bist, kann man sagen, aber dass du auch wirklich an so verschiedenen Orten Leute, deswegen auch meine Frage, was suchst du denn eigentlich so im Leben, in der Annahme, dass das so wäre, das ist ja gar nicht die... Also muss ja gar nicht sein, dass du da irgendwie ständig was suchst, sondern dass du vielleicht auch einfach gemerkt hast, ja, ich guck mal so, was mir so entgegenkommt. Ich suche gar nichts Spezielles so, ne? Dass es schon ein Unterschied ist zu dem, wie viele Leute vielleicht auch in unserer Kirche so ihr Leben leben oder auch irgendwie rumkommen, weil rumkommen heißt dann halt eben vielleicht so ein Dreieck in Deutschland oder so, ne? Also dass du immer drei Stationen hast und so. Aber das finde ich schon mal interessant, dass du sagst, für dich ist es schon eine Art pastorales Arbeiten gewesen, aber du hattest jetzt nicht so den Klassiker, dass du gesagt hast, überall da, wo du bist, suchst du irgendwie eine pastorale Aufgabe, sondern für dich war das Leben, ne?
Ja, pastorale Aufgaben sind oft gekommen.
Ja.
Also durch Gespräche über Leben und Tod oder seelsorgerliche Begleitung bei tatsächlichem Tod oder Unfall oder Gefahr. Das schon. Und jetzt groß evangelisiert, missioniert, wie man so sagt, habe ich dann nicht.
Ja.
Zeugnishaft gelebt, aber schon.
Ja.
Die Bootscrew in Ägypten war irgendwann, war sich sehr sicher, dass ich Moslem bin.
Oh, echt?
Nein, bin ich gar nicht. Doch. Doch, guck dich doch an. Das ist so. Läuft hier so rum.
Interessant, ja.
Die haben das an so Sachen festgemacht, wie, ja, wie man so ist und wie man so mit denen umgeht. Mhm. Das fand ich auch bezeichnend, weil ich nicht der erste Europäer da war. Man macht mir auch Gedanken, wie waren denn die anderen so drauf? Mhm. Und wie ich Respekt fanden die gut, liebevoll fanden die gut. Ich habe angefangen, deren Musik zu hören, so zu wilden, fast wie Minima-Techno aus der Wüste da.
Ja.
waren keine religiösen Inhalte übrigens, sondern einfach so ein Gedudel.
Yeah.
Ich habe angefangen, da deren Zigarettenmarke zu rauchen, weil die anderen nicht angenommen haben, wenn man den, also man macht die Schachtel auf, gibt so die Packung rum und alle nehmen sich eine und dann ist man ein anderer dran. Und dabei trinkt man viel Tee und da werden dann auch Entscheidungen getroffen und man lernt sich kennen und man kann die Weichen für ein Unternehmen stellen. Auftauchen und sagen, hier, pass auf, ab morgen machen wir so. Nicken auch alle, passiert dann aber nicht. Sondern man muss Beziehungen leben und inkulturieren. Da kann ich Michael Kiskalt zitieren.
Yeah.
Das ist mir da ganz gut gelungen. Und dann haben wir natürlich gesagt, nein, ich bin kein Moslem, weil nicht, weil ich euch doof finde, sondern mein Gott hat einen Sohn. Euer nicht.
Mm.
Ach ja, ja, aber Jesus gibt's bei uns auch. Der ist auch total wichtig, ja, aber nicht so.
Ja,
wir hatten es schon mal und du mit deinen, irgendwie habt ihr auch drei Götter und das verstehen wir nicht, aber trotzdem. Und dann kam eine Geschichte, die haben gesagt, irgendein weiser, heiliger Mann von denen war in Europa, ist zurückgekommen und hat gesagt, in Europa leben sie unseren Glauben, haben aber das Buch nicht. Und wir haben das Buch, können aber den Glauben nicht leben. Da ging es viel um Korruption und um Ungerechtigkeit in den Ländern. Die Schere arm-reich ist da ja, ist ja auch richtig krass. Da ist man dann richtig arm oder richtig reich. Darauf zielte das. Aber das waren so die Sternstunden des Austausches, cool, würde ich sagen.
Ja, interessant.
Und in Indonesien habe ich irgendwann einen Taxifahrer gehabt, da lagen irgendwelche Lobpreis-CDs oder was rum. Und dann sagte ich, was ist das? Ja, ich bin ja auch Pastor und so, ja, ich auch.
Ach, echt?
haben wir viel drüber gesprochen, wie das denn geht auf Bali, auf der Insel der Götter mit vielen Religionen und auch mal einem Attentat. Und er sagt, nach dem Bombenanschlag aufs Partyviertel in Kuta, das liegt auch schon, weiß nicht, 15 Jahre zurück oder so, da hat die Bevölkerung noch mal ganz neu drüber nachgedacht, wie Zusammenleben geht und dass sowas nie wieder passiert, weil da sind ja Menschen aller Religionen, aller Nationen gestorben. Das wollen die nicht mehr. Und er sagt, so predigen wir auch, so reden wir auch, so gehen wir miteinander um, tief von Respekt geprägt, und wir erzählen uns unsere Geschichten und warum die uns wichtig sind.
Cool.
Und da würde ich mich einreihen. So.
Ja, geil.
Ich habe kurz überlegt, in Ägypten eine Gemeinde zu gründen. Ich war dann ja nach Seemanns Mission und Flüchtlingshilfe und Vikariat nochmal ein Jahr da und bin da auf dem Roten Meer rumgefahren. Und bevor das anfing, habe ich mir gedacht, Mensch, da in Hurghada gibt es viele Deutsche, aber es gibt keine Baptistengemeinde oder keine, die irgendwie viele vereinnahmt oder wo viele sich wohlfühlen könnten. Da hatte ich kurz auch Kontakt zum Bund aufgenommen, aber habe das dann gelassen. Mhm. Das gab die Zeit gar nicht her und auch das war ein anstrengender Job, das nebenher noch zu machen, hätte ich nicht gekonnt. Und ich hatte dann gedacht, wenn eine zweite Person da auftritt, die, mit der ich das machen könnte, dann würde ich das machen. Die gab es aber nicht, also habe ich es nicht gemacht.
Du bist ja dann noch, dein Leben oder deine Stationen sind noch nicht zu Ende, du bist ja dann irgendwann noch Seemannsdiakon geworden. Wie ist das passiert?
Ja, Flüchtlingshilfe hatte ich als Pastor mit gegründet, den Verein. Ja. Und nachher, als in der Baptistengemeinde das Geld alle war, war der Verein so weit, dass ich für den Verein arbeiten konnte. Mhm. Dann war die Förderung wieder alle. Mhm. Neue war nicht in Sicht, also brauchte ich einen neuen Job. Und dann hab eine Freundin von mir gesagt, hier, Seemannsdiakon, das war was für dich. Habe ich das auch erstmal gegoogelt.
Ja.
Wurde ich nicht schlau draus, habe ich den angerufen, der aktuell Seemannsdiakon war.
Bist du denn von der Flüchtlingshilfe in Deutschland wieder gemacht oder hast du das?
Ja, in Deutschland. Mhm. Im Ausland war ich nur ein paar Mal unterstützen bei der zivilen Seenotrettung auf den Flotten.
Ja.
Nö, das war jetzt dann von Flüchtlingshilfe Flensburg, Deutschland, rüber ins weit entfernte Kiel. Musste ich wieder eine Reise machen und musste dann da, musste da inkulturieren, wo ich dachte, naja, gut, das wird ein ruhiger Job so. Mhm. Nach 2 Wochen Seemannsdiakon war denn Corona. Und wie Seemannsdiakon zu Zeiten von Corona geht, das konnte mir jetzt so keiner erklären. Und musste ich das rausfinden.
Crazy, ja.
Das war anstrengend, aber auch unglaublich gut, weil die Seeleute durften, ich habe Seeleute begrüßt, die dann irgendwann nach 16 Monaten vom Bord gekommen sind, in dem entsprechenden Zustand. Die anderen sind nicht vom Bord gegangen oder durften nicht vom Bord gehen. Die waren einfach Gefangene auf ihren Schiffen. Und denen, da sich jetzt was zu überlegen, wie kann man denen irgendwie positiv begegnen? Oder dafür später dann auch sorgen, dass die geimpft werden. Denn das ist gar nicht mal so einfach in einem 24-7-Dienst. Da Ruhezeiten und dass man da mal eine Zeit hat, um eine Spritze im Arm zu kriegen und bei gegebenenfalls Nebenwirkungen da auch vernünftig betreut zu sein. Musste man sich dann auch überlegen.
Und wie stell ich und alle, die zuhören, wie stellen wir uns das vor? Was heißt Seemannsdiakon? Also du bist für die Kirche angestellt gewesen, für einen Verein, was war das?
In Kiel ist es ein Verein, der sein Gehalt aber, oder der große Teile des Geldes von der evangelischen Kirche bekommt. Bei uns ist das die Nordkirche. Und dann kann der Verein sich einen Seemannsdiakon einstellen für seemannsdiakonische Arbeiten.
Ja.
Das ist im Prinzip Hafensozialarbeit, so ein bisschen. Man kümmert sich um die Seeleute, die ja weit weg sind von zu Hause. Deutsche Seeleute gibt es kaum noch. Das meiste sind Filipinos oder Osteuropäer, manchmal auch Inder. Und dann denkt man sich aus, wie man denen positiv begegnen kann. Man besucht die an Bord. Kiel hat ja eine Schleuse zum Nordostseekanal. Da kann man hat man eine Viertelstunde Zeit, da kurz hinzugehen, mit denen zu reden, Tüte Chips mitbringen oder Telefonkarten haben die sehr gerne, ja, damit die nach Hause telefonieren können. Internetkarten sind es jetzt ja im Prinzip. Und dann in Kiel gibt es auch noch den großen Kreuzfahrtterminal. Da liegen richtig diese AIDA und Mein Schiff, wie sie alle heißen, an, wo dann ja auf Schlag auch mal 3000 Seeleute drauf sind. Stimmt. Das ist eine irre riesig da, die fahrenden hässlichen Hochhäuser. Da, gibt ja Fans, richtig gut. Ich bin jetzt aber so keiner, hat man vielleicht rausgehört. Ja, und die haben zum Beispiel ein Problem, Zahnpasta zu kaufen, weil die im Hafen sind und die trauen sich nicht, weiter wegzugehen, also nicht so weit das Schiff zu verlassen, dass sie es nicht mehr sehen können. Ach, weil die Angst immer mitschwingt, es legt ab, weil es legt einfach ab. Man hat die Zeit vercheckt oder irgendwas, die gehen nicht weit weg. Deswegen hatten wir da eine Seafarers Lounge, so Lounge-mäßig mit Einkaufsmöglichkeiten. Ah, okay. Und auch so Geschmäcker der Heimat, dass man da Chips importiert hat über den Großhandel. Ein Teil fiel immer aus, weil man den in Europa denn doch nicht essen durfte wegen der Inhaltsstoffe. Musste man halt das Produkt wechseln. Und Kokoswasser und Nudeln und also richtig scharfes Zeug, da habe ich auch nochmal ganz neue Geschmäcker kennengelernt.
Ach krass.
Und Gespräche. Und wenn die was kaufen wollen, dann können die das auch nicht, eben weil die Entfernung zum Schiff, dann haben wir für die oft Bestellungen getätigt. Die sind dann zu uns gekommen, dann haben die abgeholt und bezahlt, wo die gemerkt haben, ich musste das gar nicht im Voraus bezahlen. Kommst doch, die vertrauen mir hier, das ist ja auch was. Und dann, weil die wöchentlich da waren, haben sich da Beziehungen erlebt. Allerdings bin ich da bloß der, der es anleitet. Und wir haben sehr viele Ehrenamtliche, die das dann da gemacht haben. Also ganz alte, ganz junge. Und Ehrenamtsmanagement ist da viel. Dann haben wir noch zwei Seemannshäuser, Hotels. Weil einige Seeleute, wenn die jetzt von den Philippinen kommen und am Nordostseekanal auf einem Boot steigen sollen, in der Schleuse, damit das Schiff nicht extra wieder anhalten muss, dann reisen die mindestens 24 Stunden vorher an, weil man nie genau sagen kann, wann ein Schiff denn überhaupt ankommt. Und dann müssen die ja irgendwo sein. Und dann hatten wir das Haus direkt an der Schleuse. Das heißt, man weckt die irgendwann. Sagt, hier, James, hier ist dein Kaffee. Willst du noch eine Klappstulle haben? Ich mach dir die Tür auf. Da ist dein Chef. Gute Reise.
Ja, krass. War das ähnlich von den Gesprächen her, die du geführt hast als Tauchlehrer zum Beispiel?
Ja, aber da schon expliziter. Die Filipinos sind ein irre frommes Volk. Mhm. Also Katholiken sind es eigentlich alle. Und die, also sehr, sehr gottesfürchtig und auch, weil ich hatte irgendwann Angst, ich wurde immer verwechselt mit so Leuten, die Sachen verkaufen oder Versicherungsmenschen oder in so einem Hafen rennen ja eine ganze Menge Menschen rum. Yeah. Und in der Seemannsmission habe ich mir das erste Mal so ein Hemd gekauft mit so einem weißen Ding, so ein Collarhemd mit so einem Kragen. Yeah. Und dann habe ich den, weil es noch kalt war, immer zugemacht, bin da rumgelaufen und irgendwann merke ich, irgendwie ist der Kontakt komisch. Mache ich den ein bisschen auf und dann hat man den weißen Kran gesehen und dann war ich gerade noch am Bierkästen verladen für die Filipinos, die haben sich das gewünscht und dann gucken die, große Augen, Faser, are you a Faser? irgendwie komisch, ich war vorher auch einer mit dem Bierkästen, peinlich berührt, total nett, total herzlich und die wollen auch, dass man mit denen betet oder denen was Frommes sagt und der Gottesbezug ist da nicht irgendwie abstrakt, man redet mal über was Größeres Ganzes, sondern man redet über Gott und Jesus und den Heiligen Geist, da können die auch was mit anfangen. Die wären auch enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Team Osteuropäer ist auch 50-50, würde ich sagen. Aber da ist wann immer das, und das ist auch noch ein Arbeitsfeld gewesen, es verschwinden immer mal Seeleute, fallen über Bord oder sterben auf einem Schiff. die hinterlassen dann natürlich eine Lücke in der Mannschaft. Und gerade wenn es plötzlich um Verantwortlichkeiten bei Unfällen geht, trägt der Captain die. Und dann geht man da auch hin, guckt, dass man möglichst der Erste ist. Ist man nie. Die Versicherungen sind immer schneller. Aber guckt, dass man den Versicherungsmenschen kriegt und sagt, hier, ich verstehe, du musst da jetzt deine Sachen rausfinden. Und die sind meistens auch sehr nett und sagen, nee, ich mach das auch schon länger und das muss man schon auch unter seelsorgerlichen Gesichtspunkten betrachten. Aber ich muss halt wirklich wissen, was da jetzt war. Und dann hört man sich das, wenn man darf, das mit an, was der Captain dann der Versicherung erzählt. Und man selber hat dann auch nochmal, wenn man das vorher gut eingefädelt hat, Zeit mit dem Captain zu reden, dass man dem Versicherungsmenschen sagt, wir kommen jetzt mit. Ich zeige dir auch, wie du aufs Boot kommst. Das war immer gut, weil wir Zugangskarten hatten.
Ah ja, okay.
Und die nicht. Und die nämlich nicht. Oder hätten natürlich auch Zugang gehabt, aber wir hätten den einfacheren.
Ja.
Und dann sage ich so, und dann gehen wir da hin und dann machst du dein Zeug und dann gehst du einfach wieder weg, weil ich würde danach auch noch gern mit dem reden. Und da ist der Inhalt, den werde ich dir nicht sagen. Und so kann ich das dann, habe ich das dann auch den Kapitän oder den Verantwortungstragenden gesagt. Ich bin hier, hab hier mein wichtiges Hemd an und ich muss überhaupt keinem irgendwas sagen, aufgrund von Schweigerechten.
Ja.
Jetzt können wir noch mal anders sprechen.
Spannend. Ich finde es richtig cool, weil das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich war sehr gespannt auf deine Story und wie weit du sagen würdest, du hast eine Berufung in den unterschiedlichen Stationen deines Lebens gehabt, aber es zieht sich so durch, dass du mit den Menschen vor dir und den Geschichten gesucht hast oder so auf der Suche nach Glauben warst mit denen so, ne? Und was das für sie bedeutet, so.
Ja, auf der Suche nach Glauben. Es steckt ja dann, da ist ja eine Absicht drin formuliert. Ja. So, ich suche jetzt Glauben. So, ich tingle durch die Gegend und guck mal, das ist es eigentlich. Ich hätte gesagt, Leben teilen. Und weil Spiritualität und Glauben immer ein Teil davon ist, oder für die meisten, für viele ja auch gar nicht, das ist ja auch mal eine Entdeckung.
Ja.
Dass das, was wir studieren und Podcast-Folgen widmen und uns da drüber austauschen und Bünde knüpfen und sowas, das ist für viele total irrelevant. Sagen sich, ist mir egal, an welchen unsichtbaren Freund ihr glaubt, lass mich damit in Ruhe. Und mir wäre es auch recht, wenn kein einziger Cent Steuergeld mehr in den Apparat fließt. Religion sind die Wurzel alles Übels. Ich will da nichts suchen, ich will das kaputt machen und abgeschafft wissen. Das gibt's ja auch.
Ja.
Mit denen habe ich auch zusammengelebt.
Ja.
So, das sind dann auch interessante Gespräche, aber man teilt dann Leben und weniger von deren Spiritualität.
Ja, ich glaube, auch genauso meine ich das. Also wenn ich sage, auf der Suche nach Glauben, dann ist es eben nicht das mit Absicht oder mit Hintergedanken oder wir haben gerade eben ja schon hier und da mal Manipulationen völlig satirisch hier reingebracht, aber diese Idee, dass Glaube entsteht, weil Gott irgendwie da ist und weil man sich öffnet und auch ein echtes Interesse hat an Leuten, nicht weil man es irgendwie beigebracht bekommen hat. Und dann aber auch zu merken, ja, das kostet mich im Zweifel auch was und es kostet mich mal zu überlegen, wie gehe ich denn auf Leute zu, mache ich, kann ich erzählen und wo geht es wirklich auch so gar nicht über meine Lippen. Also ich könnte jetzt sagen, dass ich ähnlich, aber auf eine ganz andere Art und Weise so einen Prozess in meinem Leben durchhabe. Ich habe nämlich gerade an der Stelle gedacht, als du sagtest, du bist in Elstal angekommen und hast an diesem einen, das war glaube ich eine Art Kennenlernwochenende, da gesessen und gedacht, boah ey, jeder hat hier so eine Berufungsgeschichte zu erzählen, Gott hat mit goldenen Lettern an die Wand geschrieben, du wirst Pastorin oder du wirst Pastor und so. Ich weiß noch ganz genau, dass ich einer von denen war, die mit einer Geschichte aus den USA und Gott hat zu mir gesprochen war und ich saß da maximal hochmütig, würde ich jetzt mal sagen, unbewusst, aber so dieses, naja, Gott hat es nun mal gesagt, so, ne? Und ich weiß, dass ich es auch meiner Gemeinde, als ich angefangen habe, Pastor zu sein, auch nach 5 Jahren Studium, auch noch so erzählt habe, gesagt habe, naja, und da hat Gott zu mir gesprochen und liebe Gemeinde, liebe Churchies, surprise, surprise, ich sehe das heute tatsächlich anders und ich hätte mir manchmal mehr von einer Art Lebensreflexion und Authentizität da gewünscht, die du da schon hattest. Also das habe ich gerade beim Erzählen gedacht, weil ich heutzutage sagen würde, ich bin definitiv damals spirituell und auch noch heute spirituell gewesen. Ich glaube auch immer noch, dass es Gott gibt. Das ist nicht so dieses, mein Weg geht jetzt weg von Gott oder so. Aber ich glaube, dass diese Stimme, die ich da gehört habe, viel mehr mein eigenes war und dass sich das viel mehr miteinander verwebt, als dass es eine Stimme ist, die von außen mir diese Idee eingepflanzt hat, weil es damals eigentlich den Sinn hatte, etwas zu bestätigen, was ich hätte auch von alleine entscheiden können. So, ja. Und ich hätte sagen können, und das wäre viel authentischer gewesen. Das macht es auch nicht weniger wertvoll oder mehr oder so, sondern ich glaube, dieses Leute zu treffen, die danach suchen, dass man nicht sowas Hyperspirituelles vorgehalten bekommt, das empfinde ich auch eher als eine Art heutzutage Glauben und Berufung oder so zu leben. Ne? Deswegen fand ich das schon immer spannend und damals hätte ich mir gerne ein bisschen eine Scheibe abgeschnitten, aber ich wusste es nicht von dir und anderen, die da waren, aber ich weiß, dass diese Menschen immer um mich herum waren. Das hat mir immer sehr, sehr gut getan. Das würde ich im Nachklapp auch sagen, dass das so war.
Ja, ja.
Wo bist du denn heute gelandet?
Ich bin jetzt seit fast 2 Jahren wieder in Flensburg und leite jetzt die Flüchtlingshilfe in Flensburg schon wieder, die ganz gut gewachsen ist. Ich habe 5 Kollegen und Kolleginnen und keiner von denen kommt aus Deutschland, nur ich.
Cool.
Alle haben Migrationshintergrund, das haben wir wirklich gut eingefädelt und sind damit auch ziemlich allein auf dem Markt unterwegs mit einer Bomben-Connection zur Zielgruppe, also zu Menschen mit Migrationshintergrund, auf dem Weg, denen irgendwie dazu zu helfen, hier vernünftig anzukommen, da wo sie Unterstützung brauchen. In Sprache, Papierkram, Sport, Psychosoziales, Basteln, Kleben, Vorkommen in der Öffentlichkeit, in Zeitungen, in Medien, auf Instagram und Facebook und überall sowas einfach. Cool. Auf Demonstrationen auch, da machen wir sogar eigene manchmal. Ja. Mischen uns richtig ein in die Stadt.
Okay. Und ich meine, also ehrlich gesagt, unsere Zeit ist schon fast vorbei, aber
ich sehe es auch
wenn
schon.
Wenn wir mal überlegen, glaubst du, du bist in 10 Jahren immer noch in Flensburg?
Ich glaube schon.
Ja?
Ich glaube schon. Das habe ich abgestellt. Ich kann es mir super vorstellen. Ich hab jetzt ja die Welt gesehen. Ich war ja überall. Nee, stimmt gar nicht. Aber ich dachte oft, Mensch, hier ist das aber echt schön. Und die Sonnenuntergänge hier werde ich vermissen. Oder noch krasser. Die Menschen, die ich jetzt hier kennengelernt habe, werde ich vermissen. Das ist echt ätzend, wenn man welche findet. Ich habe einen tollen Freundeskreis, der ist leider über den Erdball verteilt. Mhm. Manchmal treffe ich Leute wieder. Einige werde ich nie wiedersehen. So, das kann ich Paulus nachvollziehen, wenn er mich schmerzt, dass ich jetzt nicht bei euch sein kann oder so. Da fühle ich den viel besser als vorher, als ich es nur gelesen habe. Hier in Flensburg habe ich Freunde gefunden und ich wohne jetzt 1,5 Zigarettenlängen, dann werden meine Füße nass, weil da die Ostsee ist. Ich kann ja tauchen, angeln und Boot fahren. Es sind tolle Menschen hier. Das Wetter ist, man erlebt noch Winter und Sommer, weil der Regen im Sommer viel wärmer ist. Da kann ich gut mit. Und irgendwie habe ich auch die Idee, mal sesshaft zu werden. Aber ich würde es jetzt nicht in Stein meißeln.
Gut.
Es hängt wahrscheinlich wieder am Job. Also Flüchtlingshilfe ist Förderungen dafür zu bekommen, es wird immer schwieriger. Es kann schon sein, dass ich 2026 einen neuen Job brauche. Ja. Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ich soll da was machen, am liebsten Homeoffice, weil ich möchte hier bleiben, aber es ist nicht in Stein gemeißelt.
Ja. Oder jemand will das unterstützen, das ist ja auch möglich. So, dann meldet
euch auch. Oder das, richtig.
Ja. Ach cool. Also ich gestehe, ich könnte fast irgendwie, ich würde so gerne auch nochmal weiterfragen. Ich meine, auch diese Frage von wann und wie geht das weiter in der Flüchtlingshilfe in Deutschland und so wäre eigentlich eine eigene Folge wert. Hm. Aber für heute würde ich mit dir mal zum Lagerfeuer gehen. Das altbekannte Lagerfeuerbekenntnis. Ich weiß nicht, inwieweit du dich schon vorbereitet hast. Viele Leute sind ja mittlerweile vorbereitet. Das ist fast eine Frechheit. Das soll ja aus dem Bauch herauskommen. Aber
hey, du hast zu viele Fans. Ja, genau. Die hören auch noch bis zum Ende. Zu. Das ist oder nur das Ende.
Genau. Oder das. Aber ich würde mit dir zum Lagerfeuer gehen und werde mir dann jetzt noch überlegen müssen, das will ich noch sagen, wie ich diese Folge nenne, weil ich habe gemerkt und gelernt jetzt auf dem Weg, dass diese Folge überhaupt nichts mit Lebenssuche oder so zu tun hat, weil das gar nicht dein Motiv war. Du bist gar nicht durch Lebens gegangen, hast irgendwas gesucht und darüber kommen wir so in alle Stationen. Aber ich werde dann noch weiter drüber nachdenken. Ich muss es noch was sacken lassen. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Aber bevor wir an so richtige Schlussworte kommen, Lagerfeuerbekenntnis. Are you ready?
Ja.
Gut. Ich glaube tief im Herzen an.
Ich habe mich nicht vorbereitet. Nee. Ja, ich würde schon so ein bisschen, ich würde sagen Liebe. Mhm. Wenn man die nicht hat, ist echt vieles nichts wert. Oder da, wo die fehlt,
ja,
merkt man sofort. So, dann, wo Liebe fehlt, entsteht nie irgendwas Gutes. Deswegen glaube ich da tief im Herzen dran.
Absolut. Und an alle, die das nicht mögen, ich sag's trotzdem. Es ist einfach die richtige Antwort, finde ich. ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Werbung.
Oh ja, das hat noch nie jemand gesagt. Das fällt mir gerade auf. Voll gut.
Ja. Ja, auch gerade, also ich habe ja ein bisschen Geschichte studiert, auch neuere. Und wenn man sich die Entstehung von Werbung anguckt, dass man ein Produkt hat, was eigentlich cool ist, dann verändert man es ein bisschen und sagt, dann guck mal, dein Nachbar hat das neuere. Willst du das nicht auch haben? Oh ja, in der Werbung ist eine Geringschätzung von Qualität, die entnehme ich der. Und man wird manipuliert und es wird Zeit geraubt. Und ich kann nicht mehr durch Instagram strollen, ohne 3 Sekunden warten zu müssen. Ja. Und das ist, ich glaube, Werbung kann einfach weg. Das war schon immer scheiße.
Ist auch interessant, etwas, was eigentlich so nervig ist, trotzdem so wirkungsvoll ist. Ne? Also...
Ja.
Gut.
Und in der nächsten Folge reden wir dann über Dennis Sommer, der sich sehr für Kirchenmarketing interessiert. Ja. Vor dem Hintergrund, dass Werbung scheiße ist und weg kann.
Ja. Aber bei Kirchenmarketing kam am Ende raus, eine neue Art von Marketing könnte sein, sich mehr mit Daten zu befassen. Und das fand ich interessant. Wie geht das nicht manipulativ, sondern vielleicht mit einem echten Interesse für Menschen?
Ja.
Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Die Zeit läuft.
Hab ich bei dir gedacht, ist bestimmt auch echt entweder eine Frage, wo du sofort losschießt oder vor lauter Ideen nicht eine raussuchen kannst.
Großes Ding. Ich hätte gerne einen, auch nicht zuletzt aufgrund der Jobsuche, einen Verein gegründet, der es überflüssig macht, Vereine zu gründen. Eine Art Dachverein. Ja. Dass ich jetzt sage, keine Ahnung, mein Dach heißt Zwischen Himmel und Förde. Mhm. Und da, wenn du jetzt die Idee hast, ich möchte mich mit irgendwas beschäftigen, Müll sammeln, mhm, Umweltkram oder Menschenkram oder irgendwas. Und dafür brauchen wir ein Konto, damit wir Dinge beantragen können und abrechnen können und Spendenquittungen ausstellen können und das alles. Und wir wollen aber nicht erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Schatzmeister eine Satzung schreiben und jährliche Mitgliederversammlung abhalten. Dann kommt doch einfach zu mir. So, ihr kriegt hier irgendwie ein Unterkonto und was an der Hand und Beratung, wie sowas geht. Ganz unerfahren bin ich da ja nicht. Auch Ehrenamtsmanagement und wie Sachen gehen und wie nicht. Ich mache euch auch, weiß nicht, irgendeine Instagram-Seite und sonst wie, wenn ihr die überhaupt wollt.
Ja.
Und dann macht ihr einfach das, was ihr in eurem Ehrenamt machen wollt, so lange, bis ihr keinen Bock mehr habt und dann hört ihr einfach auf. Und da passiert nichts. Und wenn ihr wieder Bock habt, weiterzumachen, macht ihr einfach weiter. Aber ihr müsst euch nur damit beschäftigen, was ihr wirklich wollt. Alles andere macht diese Firma, macht dieser Verein für euch.
Ja.
Das wäre so ein Ding, das würde ich gern starten. Und das muss dann nicht mal regional sein, sondern wenn jemand in Wanne-Eickel sagt, hier, Schwalben sind so wichtig, ich möchte mich hier, dann sagt man, ja, machen wir für die.
Okay, cool. Ja. Irgendjemand muss jetzt hier zuhören. Und muss, also, ja, okay, ich will das gar nicht kommentieren. Ich hätte jetzt auch wieder 4, 5 Gedanken dazu. Ich hätte Bock auf einen Drink mit
Jesus.
Was würdest du denn fragen?
Darf man das sagen eigentlich? Jesus? Ist das? Ja. Hat noch keiner gesagt, deswegen stutzte ich da, ob man nicht vielleicht vor dem Podcast immer gesagt bekommt, nee, sag den nicht.
Nee, da habe ich eine Frage.
Ich glaube, ich würde erstmal gar nichts sagen. Also erstmal würde mir, ich völlig sprachlos, wahrscheinlich würde ich in Tränen ausbrechen und weil das, ich glaube, aber ich zweifle ja auch immer. So, ich hatte neulich irgendjemand mich gefragt, wie lange glaubst du denn schon? Sag ja, seit heute Morgen im Prinzip. Jeden Tag neu entscheidet sich das, weil
coole Antwort.
Glauben heißt nicht wissen und dass diese Unsicherheit, ist das nicht doch alles ausgedachter Kram und so hin und hin, psychologische Figuren und oder gibt es den wirklich? Steckt da jemand hinter? Und wenn es dann auch noch die Figur Jesus ist, wo ich einfach weiß, Alter, der ist nur gut, der will mein Bestes und das stimmt alles. So, da wäre mir, glaube ich, erstmal wär so eine Last abfallen, dass man sagt, Scheiße, das stimmt tatsächlich alles. Ui, und wäre ich einfach nur erleichtert. Und ich glaube, dann hätten sich auch alle Fragen erübrigt. Wenn ich jetzt, ja, Jesus, ich wollte mal ganz genau wissen, erzähl doch mal, wie ist denn das mit Scheidung und Wiederheirat? Oder wie ist denn das mit das sind alles Dinge, die wären mir dann, glaube ich, wirklich
das
egal.
Das glaube ich tatsächlich auch. Aber ich bin, ich würde auch gerne, ich habe ja immer so die Fantasie, ich würde gerne Jesus vor andere Leute mal setzen. Das sind so meine Ideen dazu. Und dann wäre ich aber auch gespannt, ich wäre gespannt auf seinen Blick. Würde gerne mal gegenüber sitzen und dann würde ich gucken und erstmal warten. Und ich glaube, es würde ganz viel gesprochen werden, ohne zu sprechen. Das habe ich auch so als Fantasie. Ja. Ey, Tobi, danke. Danke fürs Erzählen und Teilen und ich sag nochmal auch ein bisschen einlassen auf dieses, was ist eigentlich Thema von unserer Folge? Ich gehe hier sehr inspiriert raus und freue mich total, jemanden wie dich zu kennen, der auch nochmal das Ähnliche, was ich erlebt habe, auf so eine ganz andere Weise erzählt. Unglaublich authentisch und ehrlich, finde ich. Und freue mich sehr, dass du Menschen da begegnest, wo du das tust, weil sich das anfühlt wie, die erleben was richtig Cooles mit dir.
Ja, danke.
Gerne. Und danke, dass du hier
das ist meine dabei Hoffnung.
Warst und so.
Ja, auch gerne.
Dann grüßen wir alle. Wenn Sie wollen, können Sie bei Instagram kommentieren und liken. Ich finde immer schön, wenn man so eine Plattform hat und so, aber natürlich kann man überall auch, aber da ist halt irgendwie immer ganz nett, wenn ihr einen Gedanken habt oder noch eine Nachfrage, dann meldet euch doch da, das können wir beide lesen, so, genau. Mach's gut, mein Lieber, bis bald mal.
Jo, bis bald, erstmal, tschüss.